begrüße Sie recht herzlich. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Leider ist das Podium jetzt noch nicht ganz vollständig. Trotzdem freue ich mich, den Uwe Schmidt, den ersten Kreisbeigeordneten vom Landkreis Kassel, hier begrüßen zu können und unseren Bürgermeister Scharke, Bürgermeister der Stadt Wolfhagen. Und wir wollen Ihnen heute, und ich denke, vielleicht kann dann auch der Herr Longo von Eurosolar und der Herr Scheer, der ja ein ausgewiesener Experte in dem Energiebereich ist, den wir hierzu nochmal eingeladen haben, vielleicht auch im Anschluss nochmal was dazu sagen, was eigentlich der Hintergrund und die Zusammenhänge sind. Und ich würde Ihnen gerne eigentlich erstmal die Motivation schildern, warum die Stadtwerke Wolfhagen im Jahre 2006 weitere Netze von E.ON Mitte übernommen haben und in der letzten Woche eine Veranstaltung mit dem Herrn Schmidt und mit 12 weiteren Kommunen vom Landkreis Kassel, also war etwa eine Beteiligung von 30 Personen, die bei dem Büro Strecker und Berger letzten Donnerstag, also im Wirtschaftsprüfungsbüro Strecker und Berger hier in Kassel, anwesend waren und sich informiert haben, letztlich über die Fragestellung Rekommunalisierung von Stadtwerken. Was bringt das? Lohnt das? Was ist das Thema?
Welche Kommunen waren das?
Ich sage gleich nochmal was dazu, weil es im Prinzip sicherlich für Sie interessant ist, was natürlich andere Kommunen darüber denken. Aber ich würde sagen, ich fange vielleicht einfach mal an, kurz den Zusammenhang zu machen, und dann würde ich sagen, machen wir gezielt Fragen im Anschluss. Aktuell sieht man in der Presse, Klimakonferenz in Bali, signifikante erhöhte Leukämieerkrankung von Kindern in der Nähe von Atomkraftwerken. Der Vorschlag der obersten Kartellwächter, Herrn Heizer, der Rückgabe von Stadtwerksbeteiligung von großen deutschen Energieversorgern. Das sind 3-4 Schlagzeilen aus den letzten Tagen aus der Presse gewesen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was hat das damit zu tun? Nach der Ankündigung unserer Wasserkrafttarife, die Sie hier auf dem Tisch liegen haben, an unsere Haushaltskunden haben wir sehr viel positive Resonanz bekommen. Aber wir haben auch Resonanz bekommen in der Form, dass es negative Rückkopplung gab, nämlich Wasserkraft, grüner Strom, aber das Wasser färbt sich rot. Die Fische verenden im Fluss. Oder auch die Eingriffe von Naturzerstörung im Alpenraum, wo der Wasserkraftstrom herkommt. Ich will damit zusammenfassen, Energieversorgung, und das ist, lassen Sie mich das gerade ausführen, Energieversorgung ist nicht ohne Nebenwirkungen zu machen. Und das zeigen eigentlich die Bilder, die ich Ihnen eben in 3-4 Stichworten aufgezeigt habe. Ob es nun Atomenergie ist, wo jetzt momentan wieder die Diskussion mit Leukämieerkrankungen ist, ob es Kohlekraftwerke sind, die zu einem deutlich erhöhten Klimaausstoß führen, oder ob es letztlich auch die Wind- oder die Wasserkraft ist, also eigentlich ja umweltfreundliche Energien. Deswegen habe ich eben diese Beispiele nochmal gebracht. Es gibt immer Argumente, es gibt immer Nebenwirkungen, es gibt immer eigentlich Auswirkungen, die dazu führen, dass Energieversorgung Nebenwirkungen hat. Also bleibt die Frage, was wollen wir tun? In Wolfhagen ist die Entscheidung eigentlich getroffen worden, im Jahre 2006 zusätzliche Netze zu kaufen. Man fragt sich jetzt, was hat das mit den Themen zu tun, die ich eben erwähnt habe. Wir sind der Auffassung, dass es nicht um Maximierung von Energieeinsatz gehen kann, wenn wir nachhaltige Entwicklungen anstreben, wenn wir wirklich das Ziel haben, unsere Bürger umweltfreundlich und nachhaltig zu versorgen, sodass auf diesem Planeten auch in zukünftigen Generationen noch ein vernünftiges Leben möglich ist, dann denke ich, muss heute gehandelt werden. Und wir denken, dass die großen Konzerne letztlich in dem Interessenkonflikt stehen, Energie mit Energie Geld zu verdienen und natürlich mit Energiemaximierung, also Absatzmaximierung und zentralen Kraftwerken ihre Energie wirtschaftlicher anbieten zu können und damit letztlich ihre Gewinne zu erhöhen. Und ich denke, die Stadtwerke Wolfhagen streben eigentlich eine andere Zielrichtung an, nämlich Energieversorgung nachhaltig zu gestalten. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es auf Dauer damit billiger wird, aber dass damit letztlich Möglichkeiten geschaffen werden, dass wirklich ein nachhaltiges Wirtschaften in der Kommune anfängt. Und wer ist da besser geeignet als kommunale Stadtwerke im Rahmen der Daseinsvorsorge, die die Kommune hat, diese Fragestellung der Energieversorgung neu aufzugreifen. Aus dieser Überzeugung her handelnd haben wir, wie gesagt, letzte Woche eine Veranstaltung im kommunalen Bereich vorgenommen und haben andere Kommunen über Chancen und Risiken informiert, was eigentlich mit einer Rekommunalisierung von Versorgungsnetzen verbunden ist. Und letztlich dafür geworben, dass sich eine Kommune diese Möglichkeiten und diese Chancen und Risiken genau überlegen möge und um damit letztlich den Anstoß zu geben, denn das muss ja letztlich in den Gremien und in den Parlamenten entschieden werden, um damit den Anstoß zu geben, darüber nachzudenken und möglicherweise nicht aus irgendwelchen Gründen voreilig die Konzessionsverträge mit den derzeitigen Versorgern zu verlängern. Vielleicht so nochmal, weil ich auch gestern schon in ersten Gesprächen mit Redakteuren festgestellt habe, dass da die Zusammenhänge teilweise ein bisschen unklar sind. Also nochmal deutlich klar zu machen, der Gesetzgeber hat auch einen Wettbewerb um Netze gewollt. Alle 20 Jahre sind die Konzessionsverträge quasi neu auszuschreiben und damit im Prinzip einen Wettbewerb um Netze anzufachen beziehungsweise einen Wettbewerb um Netze zu ermöglichen. Die Kommune hat die Konzessionsrechte, sprich die Rechte, Wege in ihrem Gemeindegebiet zu nutzen, um Kunden zu versorgen und Versorgungsleitungen zu unterhalten. Dafür wird die sogenannte Konzessionsabgabe gezahlt. Nichtsdestotrotz ist aber das Versorgungsnetz im Eigentum des derzeitigen Netzbetreibers und Versorgers. Dass das aber nicht unabänderlich ist und dass es nicht Gott gegeben ist, das steht auch fest und damit letztlich die Kommune die Möglichkeit haben, durch die Gestaltung ihrer Konzessionsverträge beziehungsweise durch die Überlegung, wem sie zukünftig die Konzessionsrechte erteilen, damit auch Gestaltungsspielräume haben. Und dadurch, dass das nur alle 20 Jahre möglich ist und in den nächsten Jahren im Landkreis Kassel beziehungsweise in der ganzen Region eigentlich viele Konzessionsverträge auslaufen, sollte es nicht dazu führen, dass diese möglichst undiskutiert verlängert werden, sondern dass eine Kommune eigentlich sich ihrer Möglichkeiten bewusst wird und aber auch eine klare Aufklärung über Chancen und Risiken erhält. Und diese Informationen haben wir den Kommunen letzte Woche gegeben. Wir wollten hier an der Stelle einfach darüber berichten, wobei es aber sicherlich innerhalb der Kommunen ein sensibles Thema ist und sicherlich auch erst einer Beratung in der Kommunen bedarf. Ich weiß, dass Ihre Fragen dahin gehen, zu sagen, welche Kommunen sind da vielleicht schon auf dem Weg oder haben sich diesbezüglich schon entschieden. Ich denke, die erste Information ist erstmal die, sicherlich gab es da schon auch Vorinformationen, dass sich Bürgermeister oder auch kommunale Vertreter intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben es jetzt einfach nochmal zum Anlass genommen, wie gesagt, zentral in einer Veranstaltung, die sowohl die rechtlichen als auch die wirtschaftlichen, als auch unseren Erfahrungshorizont aus Wolfhagen mit der Netzübernahme im Jahre 2006, also auch dazu vielleicht nochmal ganz kurz, die Stadtwerke Wolfhagen gibt es schon seit über 100 Jahren, also ich jedenfalls eine lange Zeit im Bereich der Strom- und Wasserversorgung. Und sie haben auch schon in der Kernstadt Stromversorgung betrieben und im Jahre 2006, also zum 1.3.2006, haben wir 11 weitere Ortsteile von ihren Mitte übernommen quasi ist genau das Prozedere, hat stattgefunden. Das heißt, die Stadt Wolfhagen hat die Konzessionsrechte an ihre eigenen Stadtwerke übertragen und wir haben mit dem Regionalversorger E.ON Mitte ja über eine lange Zeit verhandelt, wie die Netze zu bewerten wären, wie hoch der Wert der Netze wäre, welcher Kaufpreis zu zahlen ist etc. und haben dann mit Stichtag zum 1.3.2006 jetzt die gesamte Versorgung von ganz Wolfhagen übernommen. Ich würde sagen,
wann war das?
1.3.2006. Ich würde sagen, so, ich will Sie jetzt nicht zu lange mit zu vielen Details langweilen, aber ich denke, das wäre erstmal so der wesentliche Rahmen, der zu geben wäre. Und
kannst du auch mal zwei Zahlen sagen?
Ja.
Wie viele Kunden haben Sie denn jetzt aktuell auch durch diese Erweiterung? Und wie viele Mitarbeiter sind in der Stadt?
Guten Tag.
Vielleicht darf ich ganz kurz sagen, dass die beiden Herren schon kurz vor 11 da waren.
Das ist sicher mal mein Geschäft. Das ist
ein
ja, zwei Fragen. Die zweite Frage.
Kunden und Mitarbeiter.
Mitarbeiter, wir stehen ja wie die ganze Energiewirtschaft, also wie auch die großen Versorger, unter der Regulierung der Netzentgelte und auch unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur. Die Kosten sollen sinken, wir müssen rationalisieren. Und wir haben eigentlich es versucht, sehr schlank zu halten. Allerdings haben wir jetzt drei weitere Mitarbeiter einzustellen in Wolfhagen. Das heißt, wir haben derzeitig 25, werden auf 28 Mitarbeiter aufstocken. Und das sind halt auch ja schon qualifizierte Jobs, die da entstehen, weil unsere Energielandschaft und unsere Welt immer komplexer wird. Und Kundenzuwachs hat es gegeben, unser Kernnetz von etwa knapp 5000 Kunden, haben wir weitere 2000 Kunden auf den Ortsteilen, 2200 Kunden auf den Ortsteilen übernommen.
Also
7000. 7000 haben wir heute quasi an Gesamtkundenstamm im Netz. Durch die Aktion, die wir jetzt hier gemacht haben, weil wir ja auch einer der wenigen Versorger sind, die außerhalb ihres Netzgebietes liefern. Das heißt also, wir verkaufen auch Strom nicht nur in Wolfhagen, sondern auch außerhalb von Wolfhagen, haben wir aktuell in den letzten zwei Monaten etwa 500 Kunden außerhalb unseres Netzgebietes gewonnen, auch überwiegend im E.ON-Netzgebiet, weil wir dort auch das Angebot, wie gesagt, 100% Wasserkraftstrom aus Österreich haben.
Also 7500 jetzt.
Im Prinzip 7000 in unserem Netzgebiet und weitere 500 außerhalb unseres Netzgebietes, wobei jeden Tag Kunden kommen. Und ich hatte es eben in dem Interview schon mal gesagt, wir sind überrascht darüber. Manchmal ist das Energiegeschäft kein ganz leichtes, dann geht es darum, auch mit Zahlungsschwierigkeiten, mit anderen Dingen zu haben. Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind eigentlich ganz froh. Sie haben gesagt, so oft hätten sie keine Hände geschüttelt und Dankesworte gehört. Eigentlich sind Kunden froh, dass sie eine Alternative, eine Wahlmöglichkeit haben mit dem Angebot, was aus Wolfhagen jetzt kommt.
Können Sie vielleicht mal was zur Preisbildung sagen? Was kostet so ein Netz? Geht das mal Kilometer oder geht das mal Kilowatt oder was?
Da könnte man jetzt ein ganzes Referat drüber halten, weil es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt das sogenannte Sachzeitwertverfahren und Ertragswertverfahren. Aber im Prinzip, das Erste, was man tut und das, was auch in den meisten Konzessionsverträgen steht, ist eine Übergabe zum sogenannten Sachzeitwert. Das will heißen, dass die Netze bewertet werden, mit einem Mengengerüst, also festgestellt wird, wie viele Trafoanlagen, wie viel Kabelstrecken gehen über und das dann eigentlich zu einem theoretischen neuen Wiederherstellungspreis bewertet wird und die vorhandene Abschreibung aufgrund dessen, dass es Altanlagen sind oder vorhandene Anlagen sind, davon abgezogen werden. Aber die Zielrichtung geht eigentlich dahingehend, und das ist jetzt geht schon fast in Rechtsprechung, da könnte ich vielleicht nochmal nachher den Herrn Longo vielleicht auch nochmal, könnte der Herr Longo vielleicht auch nochmal was zu sagen, weil er ist Jurist und kann zu dem Themenhintergrund vielleicht noch mehr sagen. Aber eigentlich geht es dahin, wenn ich, das liegt ja schon auf der Hand, wenn ich Wettbewerb um Netze haben will, wenn der Gesetzgeber das möchte, dann muss ein Netz wirtschaftlich betreibbar sein von einem Übernehmer. Und mit den Entwicklungen der Netzentgelte, also dass ja mit den Netzen heute nur noch eigentlich reguliert etwas verdient werden kann, also die Bundesnetzagentur und durch das Energiewirtschaftsgesetz sind Rahmenbedingungen gesetzt, gehen wir eigentlich davon aus, dass mittelfristig Netze eigentlich nur noch aus dieser Brille bewertet werden können, und das hat einen Ertragswertcharakter. Also das guckt eigentlich, was kann ich, wenn ich die Netze übernehme und sie vernünftig betreibe, wirtschaftlich betreibe und meine Netzentgelte dafür bekomme, was kann, darf dann heute eigentlich ein Netz noch kosten, damit ein Übernehmer Interesse daran hat, diese Netze auch wirklich zu übernehmen.
Bitte? Kann ich irgendwie nicht einfach überbieten, wenn Sie sagen, wir zahlen, sagen wir mal, 1 Million für das Netz, wir haben gesagt, wir geben 2.
Das Überbieten ist eigentlich nicht der Fall, sondern die Kommune überlegt sich, ob sie einen Betreiber hat, also einen möglichen Konzessionsnehmer, der nach gewissen Kriterien ausgesucht wird. Und wenn der neue Konzessionsnehmer gefunden ist und die Voraussetzungen erfüllt, dann muss der sich quasi mit dem alten Netzbetreiber darüber ins Benehmen setzen, zu welchen Konditionen er dieses Netz erwerben kann. Und genau das haben wir letztlich auch getan. Also wir sind eigentlich auch in Wolfhagen dahin gekommen, dass wir uns natürlich, dadurch, dass es nicht flexibel ist, ist nicht wie ein Auto zu verkaufen, es besteht kein Markt, sondern es ist ja in der Erde drin. Und es ist schwierig, eigentlich die Bewertung festzustellen, die natürlich beiden Seiten Rechnung trägt. Aber wir haben es in Wolfhagen dann die Fragestellung so gelöst, weil wir uns über den Kaufpreis nach 3-jährigen Verhandlungen nicht einig werden konnten. Also das zeigt auch, welch steiniger Weg das ist. Wir haben das in Wolfhagen so gelöst, dass wir einen sogenannten Vorbehaltskauf durchgeführt haben. Das heißt, wir haben den Preis gezahlt, der nachher eigentlich von E.ON zwar verhandelt, aber von E.ON verlangt worden ist. Und wir haben uns vorbehalten, Gelder zurückzufordern, die eigentlich überhöht sind nach den Maßgaben des Energiewirtschaftsrechts eigentlich.
Also was haben Sie jetzt bezahlt, lässt sich das mal sagen?
Ja, also wir haben einen Kaufpreis von 2,4 Millionen bezahlt für die Netze auf den Ortsteilen. Und wir sind mit deutlich geringeren Kosten in unserem Netzentgeltantrag reingekommen. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir einen Rückforderungsanspruch nochmal an E.ON Mitte haben. Allerdings waren auch die ersten Verhandlungen sind noch bei deutlich höheren Preisen gestartet. Also klar, natürlich versucht E.ON Mitte oder versucht jeder Versorger natürlich erstmal möglichst einen hohen Preis dafür zu erzielen. Aber der Herr Scheer,
was die Rückforderung betrifft, habe ich nicht verstanden. Also, wo kommen die Rückforderungen zustande?
Also, aber davor, weil das gehört dazu.
Ja.
Also diese 2,4 Millionen haben Sie jetzt zum 1.3.2026 bezahlt?
So ist das, ja.
Ja, das wollte ich wissen. Und dann?
Die Rückforderung, also warum können Sie was zurückfordern?
Genau.
Wir haben einen Vorbehaltskauf gemacht, das heißt, wir haben, weil ansonsten das möglicherweise das Spiel sich noch endlos lange hingezogen hätte, wir wollten aber vermeiden, dass das passiert, wir haben schon viel zu lange verhandelt und haben dann darauf gedrungen, wie gesagt, diesen Vorbehaltskauf zu machen, das heißt, wir bezahlen den Preis, den E.ON letztlich von uns gefordert hat, letztendlich, und behalten uns aber vor, falls nachher gerichtlich festgestellt werden sollte, dass der Preis überhöht ist, denn das kann 5 Jahre dauern, bis nachher über Gutachten, Gegengutachten etc. wirklich ein Preis festgestellt ist, um das zu vermeiden, dass bis dahin quasi E.ON als sagt, wir haben uns ja aber nicht auf den Kaufpreis geeinigt, das geht ja nur Ware gegen Geld quasi in einer Veräußerung, dass wir also quasi erstmal in den Besitz der Netze gekommen sind und damit letztlich in die ganzen Vorteile, die wir uns als Kommune auch davon versprechen, wie gesagt, parallele Strom- und Wasserversorgung, unsere Kunden versorgen zu können und letztlich als kommunaler oder lokaler Versorger auch eine eigenständige Energiepolitik betreiben zu können. Das war ja angestrebt und haben wir damit erreicht. Und eigentlich muss ich sagen, wir leben nicht ganz schlecht damit, weil wir eigentlich auf gesetzliche Entwicklungen bzw. auch höchstrichterliche Entscheidungen unter den neuen Entwicklungen der Netzentgeltthematik auf diese Entscheidungen warten. Und der überzahlte Kaufpreis, den wir also quasi möglicherweise, ich sage jetzt mal, stellen wir eine Zahl in den Raum, 600.000, 700.000 Euro, vielleicht auch 1 Million, die davon nochmal runtergehen wird, dass dieser überhöhte Betrag entsprechend, Herr Longo, 5% über des Konzerts verzinst wird. Ne?
8%.
Also quasi eigentlich wir dabei kein schlechtes.
Das hört sich, danach an, als hätte es einen Konflikt gegeben. Können Sie da mal was zu sagen? Also wie hat sich E.ON konkret hingestellt? Wie stellt sich ein solch großer Energieversorger hin, wenn es darum geht, dass ein kleines Stadtwerk diese Netze übernimmt? Das können Sie vielleicht mal ein bisschen...
Darf ich vorher nochmal anfangen? Und zwar, ich bin mit den Zahlen immer noch etwas wirr im Kopf. Also, das heißt, Sie haben zum 1.3.2006 das Netz, das gesamte Netz von E.ON für 2,4 Millionen zurückgekauft
das Netz
in die Stadt Wolfhagen oder betraf das diese zusätzlichen Ortsteile?
Das betraf die Ortsteile in der Gemarkung Wolfhagen, also im Stadtgebiet von Wolfhagen.
Das sind wie viele?
11 Ortsteile, die wir
haben. Aber die hatten
also
ja schon ein paar.
Ja. Für ganz Wolfhagen das Netz zurückgekauft.
Die Kernstadt war schon im Besitz der Stadtwerke.
Das war schon.
Es ging nur um die Stadtteile. Wir müssen also das Kernstadt und Stadtteile hier voneinander trennen. Kernstadt, Gründersen und Philippinenburg, glaube ich, ne?
Ja.
11 Ortsteile. Und dann kann man sich ja nichts drunter vorstellen.
Ich würde mal gerne zu dem grundsätzlichen Konflikt politischer und energiewirtschaftlicher Art was sagen, der an diesem Beispiel deutlich wird, aber eigentlich immer wieder auftritt. Die EU-Binnenmarktrichtlinie sieht ja vor, und darauf bauen alle Liberalisierungsgesetze auf, die Separierung von Stromproduktion, erstens, zweitens von Übertragungsnetz, das ist das Hoch- und Höchstspannungsnetz in der Regel, und von Verteilernetz, das ist in der Regel das kommunale Niederspannungsnetz, teilweise Mittelspannung. Und die Unterscheidung zwischen diesen dreien. Dass die Liberalisierung nicht richtig funktioniert, hängt damit zusammen, dass die EU-Kommission und die meisten Liberalisierungsgesetze es nicht gewagt haben, eine Eigentümerentflechtung gleichzeitig mit vorzusehen. Und zwischen Übertragungsnetz, Stromproduktion und Verteilungsnetz. Ja, und dass die Länder, die das praktiziert haben, diese Entflechtung in der EU, weil das nicht der EU-Richtlinie widerspricht, sind Dänemark, Schweden, und die Niederlande. Dort funktioniert es auch am besten. Man hat den relativ niedrigsten Strompreis. So, warum haben ausgerechnet in dem Moment, wo die Liberalisierungsrichtlinie in Kraft trat, in Deutschland dann mit dem Stromwirtschaftsgesetz der Novelle von 1998, die Stromkonzerne alles aufzukaufen versucht, was sie kriegen konnten? Nur die Kartellbehörde hat ihnen weitere Einkäufe irgendwann untersagt. Warum haben sie alles aufgekauft? Kommunalwerke aufgekauft, sich eingekauft. Und sie wollen nämlich möglichst den Unterschied zwischen Übertragungsnetz, also genau aus dem Gebietsmonopol, das früher mal war, ein Unternehmensmonopol machen. Dazu ist wichtig für sie, dass sie alles drei Besitz haben, um sich selbst privilegieren zu können, direkt oder indirekt, als Produzent mit dem eigenen Netz, als Netzbetreiber für die eigene Produktion. Und das durchgeschaltet bis zur kommunalen Ebene möglich, denn wenn Sie die Liberalisierungsgesetze ernst genommen hätten, hätten Sie gar kein Motiv gehabt, das zu kaufen, noch ein Stadtwerk zu kaufen. Hätten Sie gar kein Motiv gehabt, aber Sie haben es genau da in dem Moment massiv ausgebaut. Und es geht also um einen Erhalt Ihrer Produktionsstrukturen, und zwar Ihrer, im Wesentlichen Ihrer Großkraftwerkstrukturen. Denn dazu dienten auch Aufkäufe, um zum Beispiel kommunale Eigenproduktionen möglichst nicht entstehen zu lassen, um die Großkraftwerkkapazitäten weiter ausgelastet zu lassen und das Entstehen dezentraler Stromerzeugung zu verhindern. Wenn jetzt Stadtwerke ihr unveräußerliches Verfassungsrecht, nämlich hergeleitet aus dem kommunalen Wegerecht, in Anspruch nehmen und den Netzrückkauf einfordern, muss dem entsprochen werden. Dieser Gewille einer Gemeinde kann nicht ignoriert werden, Im Gegenteil, der Bundesgerichtshof hat mehrfach festgestellt, dass eine Gemeinde einem anderen dieses Recht nur maximal für den Zeitraum von 20 Jahren überlassen darf, ist der Konzessionsvertrag. Maximal so. Das heißt, der Begriff Verkauf ist nichts Endgültiges. Wenn er irgendwo stand, wenn Städte verkauft haben, ist es nichts Endgültiges. Das Recht hatte gar kein Gemeinderat, über mehr als 20 Jahre hinweg das zu veräußern. So, und nun stehen, gibt es bestimmte Zeitperioden, Anfang der 50er, Anfang der 70er, Anfang der 90er, wegen der 20-Jahres-Frist, jetzt kommt Anfang des nächsten Jahrzehnts, wo große Teile, weil das waren immer die Zeiten, wo die meisten Konzessionsverträge geschlossen worden sind, wo also große Erneuerungen, also wo Limits zu Ende sind und wo entweder neue Konzessionsverträge geschlossen werden oder man sagen kann, jetzt will ich aber das zurück.
150 in Nordhessen.
In Nordhessen alleine 150.
Zeitraum? 2011.
Im Jahr 2011. Das heißt, es ist die Zeit, wo jetzt eigentlich die Chance für eine neue kommunale Strategie beginnt. Und das ist gleichzeitig die Chance für die Gesellschaft für eine erneuerbare Energieversorgung. Es ist die große Frage, welchen Spielraum hat die Gemeinde finanziell? Wie auch hoch auch immer die Summe ist, es ist ja nicht so, dass das aus der Gemeindekasse bezahlt werden muss. Sondern das ist eine Investition, wie es auch einer, der das privat übernehmen würde, ja tätigen müsste. Der müsste ja auch kaufen oder investieren. Und er reamortisiert diese Investition über die Netzbenutzungsgebühren. Das ist ja klar. Insofern ist das nicht eine Sache, die jetzt vom Kommunalhaushalt abgedeckt sein muss. So, und da das Recht nicht verweigert werden kann auf Rückkauf, geht es dann immer nur um den Preis. Und ich habe in vielen Gemeinden die Anstöße gegeben zum Rückkauf und sie wurden oft auch befolgt, immer zum Wohle der Gemeinde und für eine neue Energieversorgung. Es wird immer verlangt, erstmal ein sogenannter Sachzeitwert. Manchmal wird dabei so viel verlangt, als würde das ganze Netz neu ausgelegt werden. Also als würde das völlig neu gemacht werden. Dies ist natürlich ein Preis, der nicht akzeptabel ist.
Verhinderungsstrategie.
Es ist eine Verhinderungsstrategie, weil ja eigentlich das Netz von den Netzbenutzern, den Stromkunden, größtenteils bezahlt worden ist. Denn das wird ja über ihre Tarife, über ihren Benzinpreis wird das ja abgewickelt oder wird das ja amortisiert. Und deswegen braucht sich keine Gemeinde auf diese Preisforderung einzulassen. Wenn dann die Gemeinde konsequent bleibt und sich davon nicht abschrecken lässt, was in der Regel immer dann eintritt, wenn sie sich juristisch beraten lässt oder politisch, von zum Beispiel von Rechtsaufsichtsbehörden oder Energierechtsabteilungen des jeweiligen Bundeslandes, wenn die jeweilige Landesregierung dahinter steht, dass so etwas gemacht wird und nicht auf der anderen Seite steht, das ist ja bekanntlich mal so und mal so, ist es so, dass eigentlich recht und billig höchstens der Restwert wäre. Das heißt, das, was noch nicht abgeschrieben ist, an Investitionen noch nicht abgeschrieben ist durch die Gebühren. Wenn die Gemeinde darauf besteht und klagt, landet es in der Regel bei einem Vergleich. Ja, denn und wenn man jetzt einen Vorbehalt eingelegt hat gegen diesen Kaufpreis, dann ist das im Grunde genommen, sehe ich das so, ohne die Einzelheiten zu kennen, ihr wolltet nicht mehr länger warten und habt gesagt, dann machen wir das lieber selber auch zu dem Preis, aber unter Vorbehalt. Er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit durch gerichtliche Auseinandersetzung niedriger werden. So, und das ist, und damit, darauf kann man auch hoffen, es gibt nämlich Beispiele, ich glaube, Herr Longo aus der Kanzlei Becker-Büttner-Hemd, die eine sehr erfahrene Kanzlei in der Beratung von Gemeinden ist für solche Sachen, kann auf viele Beispiele verweisen, wie dann der Preis reduziert werden konnte, erfolgreich reduziert werden konnte. Und das bedeutet, warum ist das so wichtig? Es geht hier nicht nur um die formale Eigentümerschaft. Wer das Netz hat, ich will noch vorher sagen, es sei denn, es gibt eine verbindliche politische Regelung. Eine bundesweite Regelung gibt es dazu eigentlich noch nicht, die angemessen wäre. Ich bin dafür, auch auszutesten, indem man es einfach mal macht. Und wenn ein Verfassungsgericht sagt, das müsste ein Bundesgesetz sein, dann sagt es dann eben, dann muss man anders darüber reden, aber man darf nicht immer alle juristischen Bedenken, die denkbar sind, zum Maßstab des Handelns machen, statt es erstmal zu versuchen, denn manchmal ist der Spielraum viel größer, als einem manche ängstliche juristischen Berater sagen. Ich bin dafür, dass man über ein Landesgesetz im Grunde genommen die Kategorie im Falle des Rückkaufs, die Kategorie des Restwerts definiert, also beschreibt, was es bedeutet, und sagt, das ist bei Netzübernahmen die Maßgabe. Dann möchte ich mal sehen, wer dagegen klagt, wer dagegen Einwände erheben kann. Das muss man nur sauber definieren. Dann ist sehr viel mehr Rechtssicherheit gegeben. Der andere Fall wäre eine höchstrichterliche Entscheidung, aber die muss breit genug angelegt sein, damit es nicht immer nur gesagt, das war immer ein Einzelfall, der ist nicht übertragbar auf andere ähnliche Fälle. So, das ist also die. Und warum ist das jetzt nötig? Wenn wir zu einer umweltfreundlichen, gesicherten Energieversorgung noch mit kommunaler Wertschöpfung kommen wollen, dann müssen wir dezentrale Produktionen machen, dann müssen wir erneuerbare Energien einsetzen statt herkömmlicher als Ersatz. Und bedeutet, man braucht dazu natürlich den Netzanschluss. Das ist das eine Motiv, warum Netz sehr viel mehr als nur eine Straße ist, die beliebig irgendwie von dem, wo es gleichgültig scheint, ob es von dem oder von dem benutzt wird. Denn man kann natürlich über die verweigerte oder verzögerten Netzanschlüsse den Aufbau eigener Produktionen behindern. Und wenn es niemand gibt, der das behindern kann, wenn die Gemeinde das selber macht, wenn die das Netz selber in der Hand hat, dann hat sie eine zügige Gestaltungsmöglichkeit. Das ist der eine wichtige. Der zweite wichtige Punkt ist ein Preispunkt. Denn es muss ja unterschieden, wenn Sie die Stromrechnung, wo die große Chance liegt, dass gerade diese dezentrale Stromerzeugung nicht nur zu umweltfreundlicherer und effizienterer Energiebereitstellung führt. Effizienzsprung, der größte ist zu Kraft-Wärme-Kopplung zu sauberer Energieversorgung über vollkommen sauberer zu erneuerbarer Energie. Warum das wichtig ist, dass das auf der kommunalen Ebene stattfindet. Im Strompreis, wenn Sie den aufschlüsseln, sind enthalten die Produktionskosten, meistens aus Großkraftwerken, heute noch überwiegend. Dann haben Sie die Übertragungsnetzkosten auf der Hoch- und Höchstspannungsebene. Dann haben Sie die Verteilerkosten, das ist die örtliche, die Niederspannungsebene im Wesentlichen. Und dann haben Sie Steuern. So, und das bedeutet, Sie können bei dezentraler Erzeugung, wo innerhalb des örtlichen Verteilernetzes, sprich Versorgungsnetzes, produziert wird, was dort verbraucht wird, was dort wieder entnommen wird aus dem Netz, die Übertragungskosten sparen. Was aus einem Großkraftwerk irgendwo weit herkommt, erfordert zwangsläufig Übertragungskosten. Was innerhalb des eigenen Versorgungsgebietes produziert wird, in dezentraler Weise, muss nicht aufs Übertragungsnetz. Einer der Gründe, warum die großen Stromkonzerne unbedingt an der großen, die kleine Energieversorgung, die kleinräumige, die dezentrale verhindern wollen, weil sich die in ihrem Netz Besitz befindlichen Übertragungsnetze dann immer weniger lohnen, wenn immer weniger Strom dort durchgeleitet wird. Ja. Weil aus viel regionalen Bedarf oder lokalen Bedarf eine lokale Produktion stattfindet, eben unter Vermeidung der Übertragungskosten. Und das ist auch die große Chance, zu einer umweltfreundlichen und gleichzeitig billigeren Energieversorgung zu kommen, was gegenwärtig noch ein bisschen teuer ist. Gegenwärtig noch, die herkömmlichen Energiekosten steigen ja unaufhörlich, weil die Brennstoffe zu Ende gehen und die Umweltfolgeschäden immer größer werden. Aber wenn es gegenwärtig noch etwas in den aktuellen Investitionsaufwand teurer ist, kann das zunehmend kompensiert werden durch die vermiedenen Übertragungskosten.
Also den Gedanken, wenn ich bloß einhaken darf, möchte ich nochmal unterstreichen. Also es wird, die Energieversorgung der Zukunft wird nicht mehr der One-Way sein, das heißt also nur eine Richtung, sondern das eigentlich Verteilernetze und Versorgungsnetze, und dafür ist es eigentlich auch erforderlich, dass die in kommunale Hand kommen. Und da gibt es ja auch hier Forschungen vom IZ Kassel, die über regenerative, effiziente Kraftwerke, sprich eine Bündelung von unterschiedlichen Wind, Solar, Photovoltaik, diese Dinge zu kombinieren. Wird es in Zukunft eine Energieversorgung geben, wo das Netz eigentlich, es verschiedene kleinere Erzeugungseinheiten gibt und das Netz eigentlich nicht mehr in einer Richtung nur Energie liefert, sondern eigentlich Stabilität herstellt? Das ist auch noch eine technische Herausforderung, die vor uns liegt, gar keine Fragestellung, aber die eigentlich offensiv angegangen werden muss. Und das kann natürlich, das kommt einfach in einen Interessenkonflikt, wenn ich eigentlich nur das Interesse habe, möglichst von oben Energie zu versorgen, zu verteilen und damit natürlich die Sicherheit zu haben, auch zukünftig Großkraftwerke zu bauen und in einer Richtung zu liefern. Einen weiteren Punkt, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal unterstreichen, was auch Wolfhagen tut bereits, ist das Thema nicht nur regional regenerativ Energie vor Ort zu erzeugen. Auch da sind wir jetzt momentan mit der Klimaoffensive Wolfhagen, also eine Initiative, die die Stadtwerke gegründet und angestoßen haben in Wolfhagen, dort zu überlegen, vielleicht wirklich auch gemeinschaftlich mit Bürgerbeteiligung Windkraftanlagen oder auch gemeinsame Photovoltaikanlagen zu betreiben, wo sich Bürger letztlich auch von ihrer Wertschöpfung vor Ort dran beteiligen können, sondern, und das möchte ich an der Stelle mal ganz klar unterstreichen, es besteht auch ein Riesenpotenzial an Energieeinsparung, an rationeller Energienutzung und an sinnvollem Umgang mit Energie. Und entgegen eigentlich unseren wirtschaftlichen Interessen, denn auch wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, beraten wir dahingehend mit diversen Programmen, die finden Sie auf unserer Internetseite. Das fängt an mit Hausenergieberatung, Gebäudeenergieoptimierung und Beratung auch im elektrischen Bereich, den wir jetzt angefangen haben, den wir, glaube ich, auch, mir ist kein anderes Versorgungsunternehmen bekannt, was quasi vor Ort Beratung für Energiesparung im elektrischen, Energieeinsparung im elektrischen Bereich macht. Im elektrischen Bereich, vor Ort, mit Messung zu gucken, umso besser, also wollte jetzt auch kein, aber das sind eigentlich die Potenziale, wo meiner Ansicht nach eine ganze Menge eigentlich noch brach liegt, weil in vielen Bereichen Faktor 8 oder Faktor 10 möglich ist, wenn man wirklich nur rationeller damit umgeht und wenn die Technologien, die eigentlich schon heute vorhanden sind, in Anwendung bringt. Und da erleben wir, dass viel Beratungsbedarf da ist, weil es einfach die meisten Menschen überhaupt noch nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Ein Beispiel davon, das Passivhaus der Stadtwerke Wolfhagen kommt etwa mit einem Zehntel des Energiebedarfs aus eines konventionellen Gebäudes. Das heißt, wir betreiben dort die gesamte Heizung für ein 600 Quadratmeter Gebäude mit einer kleinen Wärmepumpe und das war's. Also das zeigt so ein bisschen auch der Gedanke. Bitte?
Die wollen Fotos machen.
Das ist richtig. Also betriebswirtschaftlich müsste eigentlich meine Gesellschafter müsste mir ins Kreuz steigen und müsste sagen, Herr Rühl, lassen Sie mal, halten Sie die Bälle ein bisschen flacher, können Sie ein bisschen von erzählen, aber betreiben Sie es nicht so ernst. Aber das haben wir in Wolfhagen nicht. Also in Wolfhagen werden wir sicherlich am Ende mal einen Strich drunter ziehen müssen gucken, wo führt das eigentlich hin. Aber es bedeutet eigentlich eine ganz andere Auffassung von Versorgung zu haben. Bitte?
Wie viel Prozent machen denn die Wasserkraftanteile aus bei dem Strom?
Also die Wasserkraftanteile unserer Haushaltskunden werden zu 100% aus zertifiziertem Wasserkraftstrom aus Österreich versorgt.
Wie groß ist der Anteil in der Gesamtversorgung bei Wasserkraft? Wir haben jetzt anderen Strom im Angebot.
Wir haben für unsere Haushalts- und Tarifkunden keinen anderen Strom im Angebot.
Nur diesen.
Also quasi unsere Kunden werden zwangsweise mit Wasserkraftstrom versorgt. In
Wolfgang. Nein, das hängt natürlich zwangsläufig damit zusammen, dass die Frage des Eigenausbaus erneuerbarer Energien in ihren Spielräumen auf der kommunalen Ebene entscheidend davon abhängt, ob einem nicht willkürliche Planungshemmnisse, die gesetzgeberisch oder landespolitisch vorgegeben werden, entgegenstehen. Das ist ja gerade das Problem in Hessen. Wir haben zwar ein Bundesgesetz, an dem ich initiiert habe und erfolgreich mitgestaltet habe, aus dem Jahr 2000, das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien im Strommarkt. Das ist ein Bundesgesetz und das gibt erneuerbare Energien den Vorrang bei der Einspeisung in das Netz, garantierter Netzzugang und garantierte Vergütung, damit nicht über verweigerten Netzzugang, in diesem Fall bei erneuerbaren Energien, und über zu niedrige, nicht die Investitionen deckende Einspeisetarife eine Investition verhindert werden kann. Bis zufällig hat die Stromwirtschaft alle Register gezogen, die große Stromwirtschaft alle Register gezogen, dieses Gesetz zu verhindern. Wir sind aber mit all diesen Bemühungen gescheitert. Sie werden es jetzt übrigens wieder zu verhindern versuchen, weil jetzt eine erneute Novelle ansteht, um das Gesetz zu verwässern. Das wird eine große politische Auseinandersetzung werden. Aber es gibt ein zweites Hindernis. Und dieses zweite Hindernis ist unterschiedlich von Land zu Land innerhalb der Bundesrepublik, was man daran sehen kann, wie unterschiedlich die Einführungsraten sind für dasselbe, im Rahmen desselben Bundesgesetzes. Wenn also in Hessen 1,8% Anteil der Windstroms an der Stromversorgung sind, und Windstrom ist der am schnellsten wachsende Anteil erneuerbarer Energien mit den größten Umfängen, und in Sachsen-Anhalt, auch ein Binnenland, quadratkilometermäßig etwas so groß wie Hessen, sogar noch etwas kleiner, ein paar hundert Quadratkilometer, in Sachsen-Anhalt aber 40% der Stromversorgung schon aus Windkraft kommen, dann liegen hier, müssen hier, können hier keine wirtschaftlichen und technischen und sonstigen oder landschaftlichen Gründe zugrunde liegen, sondern es können nur politische Gründe zugrunde liegen. Und das ist eine systematische Verhinderungsplanung. Man sieht es ja, es wird ja auch gar nicht geleugnet, es wird ja eine regelrechte Kampagne dagegen gemacht. Und es werden Vorrangplanungen gemacht, die alles andere zum Ausschluss machen. Aber selbst die Vorranggebiete sind so bewusst häufig schlecht ausgewählt, dass man dagegen einen Bürgerprotest geradezu provoziert. Solche Beispiele gibt es, die sind übrigens beschrieben worden in einem Buch, das ich gestern Abend, ich habe Ihnen das hier mitgebracht als Freiexemplar für die Medien. Ich habe gestern Abend mit Franz Alt ein Buch vorgestellt, das gerade in dieser Woche, also in dieser Woche erscheint. Das heißt Wind des Wandels, was die Windkraft kann, wenn man sie lässt. Und hier sind alle Dinge beschrieben, die dazu notwendig sind, die technische Potenzial, die willkürlichen Planungshindernisse, wie man sie abbauen kann und muss. Und es gibt übrigens auch ein Beispiel zu Hessen dazu. Dieses Beispiel, ein Artikel davon, ist von Rechtsanwalt Fabio Longo, der das Fallbeispiel der hessischen Landesregierung in der Kampagne gegen die Windkraft beschreibt, über die alle außerhalb Hessens, auch CDU-Politiker, nur noch den Kopf schütteln. Schreibt übrigens auch ein langjähriges CDU-Vorstandsmitglied in diesem Buch, aber positiv über die Windenergie. Das heißt, es ist nicht, es ist keine vordergründige parteipolitische Kontroverse. Es geht hier um nicht mehr, nicht weniger, als dass wir uns sehr schnell zu einer dezentralen, umweltfreundlichen, dauerhaften, emissionsfreien, kommunale Wertschöpfung ermöglichenden erneuerbaren Energieausrichtung
Super Satz.
Bewegen. Das ist der Punkt. Das ist eine elementare Frage. So, und das heißt, wenn heute Wolfhagen darauf angewiesen ist, in dem Ziel 100%, sich auf Wasserkraft und auch noch aus Österreich zu stützen, aus zertifizierter Zertifizierung, deshalb, damit die Österreicher das nicht zweimal als Wasserkraft verkaufen können. Ja. Sonst haben wir zwar ganz viele, die haben, sagen, wir haben aus Wasserkraft, aber im Grunde genommen sind das alles Luftbuchungen. Deswegen muss es zertifiziert sein. Aber natürlich ist es, dann ist aber auch noch die Übertragungsnetzkosten dabei. Wenn die Planungsverweigerung, Genehmigungsverweigerung gegen Windkraft und gegen Wasserkraft aufgehoben werden, übrigens auch gegen Bioenergie häufig noch, und zwar gegen lokaler, wenn die aufgehoben werden, also hier Investitionsspielraum geschaffen wird, wenn hier das als vorrangiger öffentlicher Belang endlich anerkannt wird. Und das ist Landespolitik. Das ist das neue Kapitel, das eingeleitet wird. Und dann ist bei der Absicht, bei dem klaren politischen Willen, im Grunde genommen dann das Feld offen, dass man statt aus Österreich Wasserkraft zu beziehen, es selber erzeugt. Es aus Quellen des Landkreises oder im eigenen Ort. So, das ist der eigentlich springende
Punkt. Also Karnevalist weiß nicht, wie die Bürgerproteste aussehen.
Ja.
Und dann frage ich Sie alle da vorne, können Sie sich denn vorstellen, 100% Strom für Wolfhagen aus Wind?
Das ist
also
rund um Wolfhagen.
Da wollte ich gerade was.
Und dann würde ich fragen, wie lange wäre dann der Herr Scharke noch Bürgermeister von Wolfhagen, wenn er das propagieren würde?
Also das wollte ich gerade vielleicht was sagen.
Ich sage Ihnen da erstmal, das war bewusst auf Erde. Ich sage allgemein was dazu, weil das ja zunächst mal eine allgemeine Geschichte ist. 86% der jüngeren Generation unter 30 ist für den Ausbau der Windenergie. Bei den über 30-Jährigen bis Älteren ist das schwankt das dann zwischen 65% und 80%. Man kann also nicht sagen, die Bürger seien dagegen. Auch das ist oft übertrieben. Auch das ist oft übertrieben. Oder es beruht auf einer gezielten Verunsicherung mit geradezu hanebüchenen Verängstigungen, die keiner einzigen Überprüfung standhalten, einer näheren Anschauung standhalten. Keiner einzigen. Man sieht es daran, auch das ist in diesem Buch beschrieben, in einem Beitrag. Eine Journalistin, die schreibt über die wie heißt das, von Hanne May, der Beitrag heißt Attraktion mit langer Tradition, Windräder und Tourismus wie Windenergie, Naturschutz und Touristenfreundschaft. Sie zeigt dort, wo es entstanden ist, sogar der Tourismus angestiegen ist.
Also ich wollte
und dass da, wo der kleine Augenblick, ja. da wo es dann wo es mal gebaut wurde, die Leute irgendwie dann gemerkt haben, was war da eigentlich? Was ist denn eigentlich da los? War das wirklich so, wenn an so an Autobahnen sogar aus Geräuschminderungsgründen es nicht zugelassen wird, obwohl eine Windkraftanlage deutlich weniger Geräusch von sich gibt als jedes vorbeifahrende Auto, jedes einzelne. Also man muss da schon auch, und es ist eine Frage des Dialogs. Ich habe
mal ins Weiliger Land und führe einen Dialog mit den
Menschen.
Da stehen doch schon 100 Windräder.
Eben deswegen, deswegen ja, weiß ich ganz genau.
Die haben doch die Aufgabe schon erfüllt.
Deswegen weiß ich ganz genau, wie sich die Dörfler darüber aufregen. Und zwar die Dörfler, die nicht nur die Geräusche hören, sondern auch den Schattenwurf in ihrem Hund.
Aber da gibt es doch ein klares Argument dagegen.
Ich persönlich finde Windenergie auch schön, aber ich habe auch keine Windenergie davon ausgehen.
Ja, aber das ist doch ein klares. Wer findet einen Strommast schön? Das reicht ja, wenn man das als nötig betrachtet.
Oder wer möchte die gehäckselten Fische aus der Wasserkraft haben? Oder wer möchte die Leukämiekranken haben? Oder wer möchte den erhöhten CO2-Ausstoß? Das ist ja das, was ich eingangs sagte. Und ich möchte nochmal eigentlich auch den, ich will Ihnen jetzt nicht.
Ich will einen kleinen Satz am Kommentar, wenn da Sie müssen ja sogar noch mehr sagen. Also. Ich will also sagen, das Problem ist doch völlig anders. Wenn Sie in einem Landkreis wegen des weitestgehenden Ausschlusses durch das Festlegen von Vorranggebieten in einem Landkreis an einer Stelle in relativ engem Raum 100 Windkraftanlagen haben, dann ist es in der Tat nicht nötig, dort noch mehr zu machen. Weil es geht ja gerade durch das Aufheben dieser Vorrangplanung, durch das Aufheben und das Überlassen der Entscheidungen
in der Örtlichkeit.
Der Örtlichkeit, der örtlichen Gemeinde, den demokratischen Gremien auf kommunaler Ebene, die mit diesen Anlagen leben müssen. Darum geht es sogar. Und die im Grunde gegenwärtig, wenn sie damit sogar, wenn sie es wollen, wenn sie eigene Wertschöpfung damit verbinden wollen, es ihnen sogar untersagt worden ist. Weil das geht durch diese, was nicht Vorrang ist, ist ja Ausschluss. Das ist ja der eigentliche Punkt. Das heißt, wenn es überall breit gestreut, das wäre dann das Ergebnis, breit gestreut soll das geben, dann gibt es keine Klumpung und dann treten die Befürchtungen, die Sie haben, dass auf einmal ein Gebiet sich als besonders belastet fühlt, die treten dann gar nicht erst ein.
Also
ich kenne die ganze Praxis. Ich kenne die ganze Praxis.
Diese Vorrangflächen wurden aufgestellt, in den Stadtparlamenten diskutiert und da gibt es in der Tat eine Verhinderungsstrategie, kann ich Ihnen alles bestätigen. Und die wenigen Vorrangflächen, die dann durchkam, die wurden beklagt. Ich war vor wenigen Wochen noch wenige Meter von hier.
Das ist die Folge, ja.
Vom Verwaltungsgericht, und da ging es um solche Vorrangplanungen, die unter ganz schwierigen Diskussionen in den Stadtparlamenten durchgebrochen
sind. Ja, das also ist aber genau, das ist genau die Folge, von der ich ja spreche. Ich bestätige das. Das ist genau die Folge. Wenn Sie sagen, wenn die, erst dann die große Kampagneverschreckung, dann ganz wenige Vorranggebiete, wo sich das dann glücken soll, dann gibt es da manchmal sogar noch ungeeignete Gebiete, also objektiv ungeeignete Gebiete, bewusst so ausgewählt, alles andere ausschlossen. Dann kommt die Befürchtung hoch, sodass also selbst die Vorranggebiete so ausgelegt worden sind, dass sie den Protest geradezu schüren sollen. Und dann sagt man, die Bürger wollen das ja nicht. Das ist im Grunde genommen ein ziemlich, es ist im Grunde genommen eine total unredliche Strategie. Und wenn man das aufhebt, das habe ich angekündigt im Falle des Falles, nach dem 27. Januar, dass wir die Regionalpläne, die restriktiven, aufheben und die Entscheidung prinzipiell dann nur noch nach § 85.1 Baugesetzbuch fällt, da ist der 35 Absatz 1, das heißt, es ist den Gemeinden überlassen. Es ist die Gemeinden entscheiden und niemand anderes. Weil die müssen mit diesen Anlagen leben und die entscheiden dann sorgsam. Und wenn dann in Wolf, kann Ihnen, wie viel ist Ihre Gesamtnachfrage?
Ich wollte ja gerade mal, wenn ich mal.
Ich sage einen Satz noch. Wie ist Ihre Gesamtnachfrage?
Jetzt sage ich mal den Zusammenhang.
Wie viele Anlagen wir
sind,
Sie bräuchten?
Wir sind ja momentan dabei. Ja. Da möchte ich einen ganz wesentlichen Unterschied erstmal vorne machen. Das ist alles richtig, was gesagt worden ist. Aber ich möchte auf Wolfhagen mal runterbrechen. Ich glaube, der wesentliche Unterschied, und damit kommen wir auch wieder auf die Fragestellung kommunaler Energieversorgung oder nicht, der wesentliche Unterschied, wir haben vor, einen Windpark in Wolfhagen zu bauen, aber als Bürgerbeteiligungsprojekt. Und geschultert oder beziehungsweise initiiert und damit einfach auch eine gewisse Sicherheit den Bürgern aus Wolfhagen zu geben, durch die Stadtwerke Wolfhagen. Wir wollen die Diskussion vor Ort führen, aber dann nicht mit der Fragestellung irgendwelche anderen Investoren haben in Wolfhagen quasi dann investiert, sondern die Möglichkeit, dass Bürger selber an der Wertschöpfung beteiligt werden. Das ist meiner Ansicht nach der erste wesentliche Unterschied, dass auch eine entsprechende Akzeptanz stattfinden kann. Und wir haben in Wolfhagen, ich bin jetzt schon seit einem halben Jahr in Wolfhagen unterwegs, um mit diversen Entscheidungsträgern da Vorgespräche zu führen, nämlich um genau keine aufschäumende Diskussion zu haben, sondern wirklich im Vorfeld zu gucken, wie das aussieht. Da ist die Bereitschaft natürlich deutlich höher, wenn man nicht sagt, das kommt irgendeine Investmentgesellschaft, bla bla, die jetzt da an irgendeiner Stelle drei Mühlen hinstellt, sondern natürlich die Möglichkeit ist, dass Bürger, und so stelle ich es mir letztlich vor, sogar möglicherweise auf ihrer Stromrechnung gutgeschrieben bekommen, zu sagen, hier kriegst du deine Stromrechnung und hier kriegst du für deine 1.000 Euro Beteiligung, also auch sehr kleine Beteiligungsscheiben zu machen, hier kriegst du auf deiner Beteiligung auch quasi in Anführungszeichen deinen Ertrag. Das heißt, man kann sich identifizieren mit den Windmühlen und sieht sie nicht nur als lästiges Etwas, sondern das Etwas, was vielleicht auch den ein oder anderen Euro nicht nur also in die Taschen rein, in die eigene Tasche reinspült, aber auch in der Gesamtdiskussion. Bitte, welche Energieversorgung wollen wir denn haben? Wir können da nicht gegen alles sein. Also wir können da nicht überall nur sagen, ja okay, baut das irgendwo hin, wo es keiner sieht, mein Strom kommt aus der Steckdose. Wir müssen die Diskussion führen. Und jetzt auf die Frage, die Sie mir, glaube ich, stellen wollten, Herr Scheer. Unsere Leistung, also wir haben, ich bin jetzt mal anders vorgegangen, ich bin Techniker, ich bin Ingenieur von Hause aus. Und genau mit der Fragestellung Ausweisung von Vorranggebieten, so ist es in Wolfhagen auch ein Stück weit gewesen, ich bin mal ganz anders vorgegangen, bin an Windkataster rangegangen, wo sind denn die besten Standorte? So, und wir haben einen Standort in Wolfhagen gefunden oder auch noch einen zweiten als Alternative, der in etwa Küstenqualitäten hat. Ja? Der mit Vollbenutzungsstunden von 3.000 Stunden im Jahr wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird, während die Mühlen, die heute in Wolfhagen bisher gebaut worden sind, zwischen 1.300 und 1.500 Benutzungsstunden haben.
Das heißt, Sie gehen damit in die Grundlast richtig rein.
Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Standort deutlich wirtschaftlicher, also auch jetzt mal für die Volkswirtschaft, für die ökonomische Seite her, also es ist hier keine Fantasterei, die wir hier betreiben, sondern 3.000 Vollbenutzungsstunden oder 3.000 Vollbenutzungsstunden. So, und wir streben damit an
im Jahr von 8.700.
Das heißt also quasi ein Drittel ist sie unter Volllast am Netz, diese Anlage. Das heißt also dort, wo natürlich exponierte Lagen sind, natürlich auch unter der Maßgabe, dass entsprechend hohe Türme gebaut werden, etc., etc., und dass die neuesten Modelle eingesetzt werden, denn da hat sich in der Windkraft in den letzten 10 Jahren natürlich auch eine ganze Menge getan. Jetzt zu dem Anteil dessen, was damit in Wolfhagen abgedeckt werden kann. Die drei Mühlen an einem guten Standort würden 18 Millionen Kilowattstunden erbringen. Und das ist mehr als unsere gesamten Haushalte in Wolfhagen verbrauchen.
Das ist die Frage, die ich dann
das dachte ich mir, dass ja, ich mir ja, das stellen wollte. Aber ich dachte, wir haben ja schon ein bisschen was.
Die noch nicht existiert, sondern die.
Die noch nicht existiert. Ich will gar nicht sagen, am Plan sind, aber für die wir die Vorbereitungen treffen, in Wolfhagen zu überlegen. Und ich denke.
Drei Windräder. Drei einzelne.
Ja. So, und jetzt kann man klar von Verspargelung der Landschaft sprechen, aber ich sage mal theoretisch, wenn wir einen zweiten Standort haben mit nochmal drei Windrädern, ein paar existieren schon in Wolfhagen, wir dürfen das auch nicht über Gebühr belasten, ich stimme Ihnen da völlig zu. Aber ich glaube, es würde in Wolfhagen nochmal anders gesehen werden und die Signale habe ich bekommen, wenn es wirklich auf breite Füße gestellt würde, wenn wirklich jeder Kunde, der sagt, ich bin Strombezieher, sagen kann, ja okay, die Windräder drehen sich, ich finde sie schön oder ich finde sie hässlich, aber es spült auch den einen oder anderen Euro vielleicht in meine Tasche. Dass wir damit Wege gehen können, wo eine gewisse Akzeptanz, eine Grundakzeptanz letztlich da ist. Und wir eigentlich in Wolfhagen, denke ich, doch weitgehend Einigkeit haben, diese Diskussion in Wolfhagen zu führen. Ich kann auch nicht über den Ausgang, ich kann auch nicht sagen, ob die Dinger gebaut werden. Wir sind dabei und da ist genau eigentlich, das knüpft an das Thema an, was der Herr Scheer im Prinzip gesagt hat. Wir sind dabei zu analysieren, welche rechtlichen Vorgaben eigentlich da sind und erleben es eigentlich dahingehend, dass man, wenn man, obwohl ja Windkraft ein, wie heißt das, rechtliche Begriff? Ein privilegiertes Vorhaben ist.
35.
Sieht man aber doch, dass nicht um Straßen rum, nicht um Feuchthabitate, nicht um Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben so einen schönen Plan von Wolfhagen, der vor ein paar Jahren mal gemacht worden ist. Und wenn man quasi alle Grenzen zieht und sagt, da nicht, da nicht, da nicht, dann bleiben eigentlich nachher nur noch ganz wenige Schnippel übrig. Und wenn man nicht in den Wald gehen darf und wenn man nicht zu dicht an Bebauung rangehen darf und so weiter und so fort. Und dann die letzten Plätze, die eigentlich noch übrig bleiben, da ist natürlich dann auch nochmal der Landschaftsschutz. Das ist vielleicht gerade eine Fläche, wo man sagt, da ist noch gar kein menschlicher Eingriff da und sie ist noch völlig unberührt. Und so kann man natürlich auch letztlich sagen, okay, im Prinzip wollen wir das nicht, weil die Diskussion dann in die Richtung läuft. Nur dann müssen wir, und die Diskussion möchte ich gerne in Wolfhagen führen, dann müssen wir alles andere mit auf den Tisch legen und möchten dann hole ich mein Schreiben vom Landesfischereiverband auf, zu sagen, wollen wir Wasserkraft machen, Kleinwasserkraft wieder, wo man 50 und 100 Kilowattstunden produzieren, ich will das nicht in Abrede stellen, aber wo immer wieder irgendjemand geschädigt ist oder wo es irgendeine Nebenwirkung hat und irgendwie zu irgendwelchen Auswirkungen führt. Und das, denke ich, diese Diskussion müssen wir klar machen, weil ich glaube, wir haben eine Entfremdung zwischen Energieerzeugung und Steckdose. Man geht in die Steckdose, wir sitzen hier bei einem geheizten, beleuchteten Raum und sagen, das ist toll, das ist selbstverständlich. Ich denke, wir müssen mehr darüber reflektieren, zu sagen, ist das so selbstverständlich, wie wir leben? Kann man nicht irgendwelche Wege beschreiten, ohne in die Steinzeit zurückzugehen oder ohne in der Höhle zu leben wieder, die aber letztlich in Verantwortung, das ist für mich eine Gerechtigkeitsfrage, in der Verantwortung für zukünftige Generationen diesen Planeten noch lebenswert erhält.
Also es gibt ja kein einziges politisches Ziel, zu dem es nicht wieder steht. Und dann ist die Frage, der politischen Handlungsmuts bzw. der Überwindung von politischer Feigheit, dass man nicht für jedem nebensächlichen Argument in die Knie geht und dabei Hauptzerstörung riskiert. Denn die Nebenwirkungen, die es dort und dort bei erneuerbaren Energien geben mag, sind im Grunde genommen eine Marginalie gegenüber den umfassenden Zerstörungsprozessen, die klimatologisch stattfinden, die die gesamte Landschaft berühren, die das Waldsterben berühren, das Übersäuern der Gewässer berühren, wo die Stürme zunehmen, wo die Dürren zunehmen und alles Mögliche stattfindet. Das ist Landschaftszerstörung. In diesem Buch ist von BUND-Vertretern geschrieben, Windkraft ist Landschaftsschutz. Und sie haben die genaue Ausgabe. Man muss die richtige Rangordnung haben, eine Gefahrenhierarchie gewissermaßen. Und das einzige psychologische Problem, das meines Erachtens neben der Überwindung, alles andere kann man informativ durch Aufklärung hinbekommen, auch neben der gesetzgeberischen Maßnahme. Ich habe in vielen Gemeinden, wo es solche Dinge gab, wo es Hochkirchte in den letzten 10, 15 Jahren und dann die Bürgermeister Bürgerversammlung gemacht haben, und ich denke, gebeten worden, mit dazu sprechen, meistens gab es anschließend eine weitestgehend Übereinstimmung. Einmal hat sogar eine Bürgerinitiative am selben Abend sich aufgelöst. So, und wenn man, es bleibt ein Punkt übrig, und deswegen ist der Weg, den Sie hier gehen, genau der richtige. Der Punkt ist, dass die Leute sagen, wenn jetzt ein Fremdinvestor kommt und der verändert das Landschaftsbild, natürlich kann man keine Windkraftanlage hinstellen, ohne dass man sie sieht. Okay, ja? Der verändert das Landschaftsbild, dann sagt, warum denn nicht hier, warum denn hier, warum denn nicht woanders? Von dem Augenblick an, wo die Leute aber das Gefühl haben, das ist unsere Sache. Und das ist dann der Fall, wenn es Stadtwerke machen, die selbstständig sind, die auch noch im kommunalen Besitz sind, oder wenn es Bürgerwindparks sind, oder in der Kombination.
Ist ja was Ähnliches.
Ja. Ist ja was Ähnliches, ja. In der Kombination auf diesem Wege. Von dem Augenblick an gibt es eine völlig andere Identifikation. Und das ist auch dann, dann ändert sich das sofort. Und das ist auch der richtige Weg, denn was ohnehin regional produziert wird, das sollte auch in breiter Eigentumsstreuung derjenigen, die dort leben und wohnen, stattfinden. Das ist psychologisch auch der völlig richtige Punkt. Deswegen bin ich unbedingt dafür, dass man, das ist der Weg zu einer neuen Energieorientierung, ist ein Weg der Revitalisierung der Stadtwerke. Ganz eindeutig. Mhm.
Soweit der theoretisch-politische Hinweis und Sie sind der Techniker, praktische. Aber trotzdem, erlauben Sie mir die Frage, ist das jetzt eine Veranstaltung hier im Vorfeld der Landtagswahl, die auch nur als Landtagsbeitrag
werden nicht,
oder ist die Einladung der Stadtwerke Wolfhagen tatsächlich so konkret, dass Sie sagen können, egal wie die Landtagswahl ausgeht, wir machen das.
Also
wie konkret sind Ihre Pläne? Und deswegen nochmal zurück auf die Frage der Kollegin von Ihnen. Wie viele andere Kommunen aus Nordhessen machen mit? Wie sind die Signale da?
Also
ich würde gerne noch was dranhängen. Ja. Also, so steht sich Wolfhagen jetzt quasi als Speerspitze der Regionalisierung. Also wie muss man das politisch einordnen? Die Initiative von mehreren Kommunen, die so etwas Kommunen sozusagen versucht zu animieren. Man kann es im Moment noch nicht einordnen.
Also ich würde zwei Sätze noch mal zu, aus Sicht von Wolfhagen vielleicht dazu sagen und dann würde ich auch der Herr Schmidt sitzt ja hier vorne, der eigentlich ja letztlich mehr Einblick in die Fragestellung der kommunalen Strukturen hat, weil ich viele von den Menschen letzten Donnerstag eigentlich zum ersten Mal gesehen habe aus dem Landkreis Kassel, weil ich bin ja nicht so viel im politischen Raum letztlich tätig. Ich will noch mal ganz klar sagen, dass wir als einziges Stadtwerk im Landkreis Kassel derzeitig nichts anderes tun, als das Angebot zu machen, also unter der Motivation, die wir jetzt ausreichend besprochen haben. Also ich nochmal auch eine ganz klare Ansage dazu, nein, es ist keine Landtags- oder keine Wahlkampfveranstaltung, wobei einfach die Themen, die der Herr Scheer drauf hat, sich natürlich, Sie merken, es viele Deckungsgleichheiten gibt und es letztlich eine grundsätzliche Auffassung ist zu sagen, spielt Rekommunalisierung eine wesentliche Rolle? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, es spielt eine wesentliche Rolle und diese Chance, die da ist nach 20 Jahren Konzessionsvertrag und die Zeit ist reif jetzt dafür, darüber zu reden, weil das muss nämlich nach 2 Jahren muss das noch ausgeschrieben werden. Diese Dinge müssen angegangen werden.
Das ist falsch. Entschuldigung,
ja.
Ich sage gleich was dazu.
Und wir als Stadtwerke Wolfhagen haben eigentlich nichts anderes vor, als anzubieten, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sowohl in der Fragestellung der Netzübernahme zu teilen, als auch, und das ist auch nicht ein unwesentlicher Schritt, bitte stellen Sie sich vor, eine Kommune muss von jetzt auf gleich eigene Stromversorgung mit all dem, was da dran hängt. Ja, Sie wollen Versorgungssicherheit als Kunde haben. Sie wohnen vielleicht auf einem der Orte, die vielleicht versorgt ist und Sie wollen auch nicht, dass das irgendwelche irgendwie eine Kommune jetzt mal rumexperimentiert und sagt, wir machen das mal. Also sprich, es muss das ganze System aufgebaut werden. Und auch da sind gewisse Herausforderungen da, mit denen man natürlich auch verschrecken kann und kann, also der bisherige Konzessionsinhaber kann natürlich auch sagen, ach, Kommune ist kriegst du eh nicht gebacken und du mit deinen 5000 Einwohner, das läuft eh nicht. Also diesen Verschreckungen, sage ich mal, die da sind,
einfachen, gesunden Kontrapunkt zu setzen. Ich will auch gar keinen überreden oder überzeugen dahingehend. Aber eine Kommune wenigstens eine gewisse Entscheidungsgrundlage zu geben und eine gewisse Hilfe zu geben, für sich zu überlegen, was ist das Richtige, was ich jetzt tun muss. Und wir wollen gar keinen in so eine Richtung überzeugen. Und das ist
vielleicht ganz kurz von meiner Sicht, bevor der Landkreis dann auch nochmal das Statement abgibt, was bedeutet es denn für die Stadt, ein eigenes Stadtwerk zu haben? Das ist ja auch das Motiv der Stadt Wolfgang, ist mein Motiv und auch der politische Mandatsträger. Was heißt es, ein eigenes Stadtwerk zu haben? Herr Ruhl sagt es gerade, wir sind das Einzige im Landkreis Kassel, sind sehr froh, dass wir dieses Stadtwerk haben. Wir haben es zur GmbH umgewandelt vor einigen Jahren, sind dadurch sehr flexibel, sehr schnell geworden und wir haben, glaube ich, jetzt ganz wichtig, eine sehr große Bürgernähe vor Ort. Die kann eine E.ON oder ein großer Konzern nicht bieten, der irgendwo weit weg in einer Großstadt sitzt. Unsere Bürger können sehr schnell in die Siemensstraße fahren, kennen die Menschen auch, die dort arbeiten und es sind mittlerweile 25, demnächst 28, wir bilden dort auch aus. Ich glaube, das sind ganz wichtige regionale Stärken vor Ort für die Bürger, die ganz wichtig sind, die wir auch nutzen wollen. Was natürlich auch für den städtischen Haushalt gar nicht so schlecht ist, wir bekommen auch die Gewinne der Stadtwerke dem städtischen Haushalt zugewiesen. Ja? Und auch das freut uns natürlich. Ja, das ist natürlich wichtig. Es freut uns natürlich als Stadt Wolfhagen, dass das so ist. Wir bekommen Gewerbesteuer nebenbei.
Sondern die Stadt.
Jawohl, die Stadt Wolfhagen und auch die Konzessionsabgabe. Gut, die kriegen wir jetzt bei den Stadtwerken. Früher war es eben die E.ON. Das ist da nicht der große Unterschied. Aber das sind aus meiner Sicht schon ganz wichtige Standpunkte, die wir auch nutzen möchten. Und was ich gerade auch in den letzten beiden Jahren erlebt habe, dass wir durch die eigenen Stadtwerke auch strategische große Vorteile haben. Zum Beispiel bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr, in diesem Jahr ist die Einweihung, die Firma Wied Aqua angesiedelt, an der A44 oben. Da geht es nicht nur um Stromversorgung, die natürlich auch haben müssen, aber es geht um Wasser. Und wir haben ja Wasser und Strom in einer Hand. Und wenn wir diese eigenen Stadtwerke nicht hätten, wäre es uns auch nicht gelungen, dieses Unternehmen anzusiedeln. Wir haben 100 Millionen investiert, wir hätten 150 Leute beschäftigen und das ist für uns einfach eine Möglichkeit, wo ich auf sehr kurzem Wege mit dem Herrn Rühl sagen kann, hier geht es um eine große Gewerbeansiedlung, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Das kann ich mit so einem großen Konzern nicht machen in der Geschwindigkeit. Also es ist heute nicht so, dass immer nur der Große den Kleinen frisst, sondern der Schnelle den Langsamen oftmals auch schlagen kann. Und das gelingt uns mit einem kleinen Werk, wo wir in sehr enger Kooperation sehr schnell sein können. Und deswegen will ich nochmal darauf hinweisen, im Moment, dass es auch von daher wichtig ist, ein eigenes Stadtwerk zu haben. Und ein zweiter ganz entscheidender Punkt ist das Thema, wir sind ja leider eine Stadt, die die Bundeswehr verlieren wird im nächsten Jahr. Und die Konversion der Kaserne steht auch an. Wir wollen hier versuchen, auch im Bereich regenerative Energien, im Bereich Bioenergie einiges auf den Weg zu bringen. Es geht auch um das Thema Fernwärmenetz. Und auch dieses Thema können wir mit einem großen Konzern kaum lösen. Da haben die das Interesse einfach nicht so. Aber mit unseren Stadtwerken vor Ort kriegen wir das gebacken, dass wir hier auch ein solches Konversionsprojekt mit den Stadtwerken so lösen können, dass wir hier auch diese ganze Themenpalette, die wir eben schon gehört haben, mit einfließen lassen können. Und das sind, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich große Vorteile für eine Stadt und für die Bürger einer Stadt. Und was Sie vorhin sagten, kann ich gut nachvollziehen. Wir haben die Diskussion hier bei uns auch, die Windmühlen will keiner vor der Tür haben. Aber ich glaube, die Bürgerbeteiligung und die Diskussion, die wollen wir halt führen. Da müssen wir schauen, wie es ausgeht. Aber da können wir natürlich, und das werden wir auch nicht tun, wir werden das nicht gegen den Willen der Bürger tun, ganz klar. Entweder wir schaffen es, die Bürger zu überzeugen, oder wir lassen es halt. Ne?
Genau.
Anders geht das nicht.
So, dem Landkreis der Vorwurf.
Der Schmidt.
Ich kann es auch nach ihm sagen.
Ja.
Der Vorwurf mangelnder parteipolitischer Neutralität gemacht wird. Ja? Das kann ich auch nachher sagen. Ja? Okay, dann will ich einfach sagen, ich bin Vorsitzender des Weltrats für erneuerbare Energien. Und das ist offenkundig eine überparteiliche Organisation, eine Nichtregierungsorganisation. Und auch Präsident von Eurosolare gilt das Gleiche. Das sind gemeinnützige, überparteiliche Organisationen, wo auch Mitglieder aus vielen Parteien drin sind, auch nicht nur aus Deutschland. So, und ich kann natürlich jetzt dieses Engagement hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann in diesem Jahr die Frage gestellt bekam, um für eine ganz bestimmte Sache in Hessen bereitzustehen, die auf der Linie meines gesamten Engagements liegt. Und dass das nicht wahlkampfbezogen ist, zeigt sich daran, dass also von Eurosolar etwa im letzten Jahr, da wusste ich noch gar nichts von dem, was in Hessen dann stattfinden wird, in meinem Zusammenhang, dem
deutschen Solarpreis vom Eurosolar für Landkreise bekommen hat, für die Initiativen, für herausragende Initiativen für Landkreise. Und nun gibt es politische Neutralität und Sachneutralität. Wenn man einen Standpunkt bezieht, kann man nicht, und dieser politisch umstritten ist, ist die Sachneutralität politisch nicht mehr durchzuhalten. Ist die politische Neutralität sachlich automatisch nicht mehr durchzuhalten. Das ist ein objektives Problem. Und ich bin, glaube ich, hier genauso wenig wie etwa Herr Riel seine Aktivitäten als Wirtschaftsminister einstellt, wenn er in diesen Eigenschaften gefragt wird. Genauso wenig gibt es natürlich einen Grund für mich, meine Aktivitäten Vorsitzender der größten Vereinigung für erneuerbare Energien einzustellen, nur weil jetzt Landtagswahlkampf ist. So, also von daher, Ihre politische Neutralität ist von mir völlig, und Sie haben mich in erster Linie wegen dieser Eigenschaften eingeladen, so ist das, und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Ja? So, das wollte ich dazu noch sagen.
Jetzt die eine Frage von Frau Düring noch, und dann sage ich noch zwei Sätze. Ja.
Wenn Sie sagen, also der städtische Haushalt bekommt die Gewinne, dann haben Sie vor 2 Jahren 2,4 Millionen hingelegt. Wie viel Gewinn haben Sie denn da pro Jahr?
Das ist unterschiedlich. Das hängt natürlich vom Jahresergebnis ab.
Ja, vielleicht ein Jahr?
Wir haben ungefähr im letzten Jahr, Herr Röhl, was waren es, 150?
Ja.
Ungefähr 150.000 Euro.
150.000.
Ja, also es schwankt natürlich.
Ist egal. Also ungefähr.
Also dann lagen Sie mich nicht genau fest, sonst muss ich zu Hause mal gerade im Haushalt nachschauen. Aber so in der Größenordnung.
Ja, dass man einfach einen Eindruck hat.
Kann sich das bewegen, ja.
Und Schmidt, 3, 4 Namen, es wäre ja so wunderbar.
Von Städten und Gemeinden.
Da, selbstverständlich. Ja klar, Frau Döring. Ich will ganz klar und deutlich sagen, also ich danke für die Fürsorge, aber diese politische Neutralität ist für mich nicht wichtig. Ich bin Sozialdemokrat und ich möchte, dass am 27. Januar wir eine andere Landesregierung haben, damit wir alles das umsetzen können, was gerade eben gesagt worden ist. Das sage ich ganz klar und deutlich. Und natürlich kann man sagen, es ist ein Thema, das allgemein fortdauernd immer wichtig ist. Aber es hat natürlich auch etwas mit Wahlkampf zu tun. Ich denke, das muss man einfach so sagen. Für mich ist das so, dieses Thema. Diese Veranstaltung ist eine Veranstaltung der Stadtwerke Wolfhagen. Und insofern ist das, was Hermann Scheer und was der Bürgermeister Herr Rühl gesagt haben, natürlich auch richtig. Es geht hier in erster Linie nicht um Parteipolitik jetzt in dieser Runde. Aber wir wissen doch, wir leben doch alle nicht auf einem fremden Stern. Wir wissen, dass es um Politik geht, wenn man über solche Dinge redet. Und 4 Wochen vor einer wichtigen Landtagswahl geht es natürlich auch um diese Fragen. Aber wir im Landkreis Kassel haben die Aktivitäten schon seit vielen Jahren unterstützt, hat Hermann Scheer eben auch gesagt. Und wir wollen versuchen, das zu koordinieren, was die Städte und Gemeinden wollen. Denn es ist in der Tat so, dass nicht nur die Stadt Wolfhagen mit diesem Angebot möglicherweise zu unterstützen, die Bildung von weiteren Stadtwerken, sondern dass es eben auch darüber hinaus eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden gibt, die ganz konkret im Moment überlegen, was sie zukünftig machen werden. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Konzessionsverträge auslaufen. Das ist doch ganz klar. Die Gemeinde Niestetal, das ist der erste Name, den ich nenne, die hat schon einen Auftrag von ihrer Gemeindevertretung bekommen, zu überprüfen, unter welchen Bedingungen die Netze übernommen werden könnten. Die Gemeinde Lohfelden, ähnlich, da läuft das auch so. Und es waren an diesem Abend ganz viele unterschiedliche Gemeinden da, die einfach sich informieren wollten, aber die noch keine Absichtserklärungen abgegeben haben. Zum Beispiel die Gemeinde Habichtsweid war anwesend, die Gemeinde Zierenberg war anwesend, die Stadt Baunatal war anwesend. Die Gemeinde Fuldatal war anwesend, die Gemeinde Schauenburg war anwesend. Also ganz viele Gemeinden, bitte?
Stadt Trendelburg,
ja. Dankeschön. Also ganz viele Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel überlegen zurzeit, ob sie nicht tatsächlich die Netze übernehmen sollten und ob sie sich nicht ganz intensiv in die regionale Energieversorgung einmischen sollten. Nicht nur Verteilung, sondern auch Produktion. Und das muss man koordinieren. Das hat Herr Rühr ganz eindeutig gesagt. Eine einzelne Stadt, eine einzelne Gemeinde kann das nicht alleine schultern. Da muss man strategische Partner finden. Ein strategischer Partner können die Stadtwerke in Wolfhagen sein. Aber ein weiterer strategischer Partner, den gibt es auch hier in der Stadt Kassel. Auch darüber muss man reden, ob nicht die städtischen Werke auch das mit unterstützen können. Der Herr Rühl hat immer in den Gesprächen, mit denen, in denen ich mit Ihnen zusammen gewesen bin, gesagt, wir wollen gemeinsam etwas hier in Nordhessen, also in dieser Region Stadt und Landkreis, bewegen. Wir können uns durchaus vorstellen, dass so ein kleiner Energieversorger wie die Stadtwerke Wolfhagen natürlich eher die Interessen der Städte und Gemeinden im Landkreis anspricht und dass das der, ich sage jetzt mal, der Königsweg wäre, wenn das gelänge. Aber wir können uns auch genauso gut vorstellen, und da spreche ich auch für viele Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, dass man das natürlich auch mit einem strategischen Partner städtische Werke machen kann. Also da ist ganz viel im Fluss über das hinaus, was grundsätzlich gesagt worden ist. Und Ihre Frage ganz klar zu beantworten, das läuft auch, egal wie die Landtagswahl ausgeht, das läuft auf jeden Fall weiter. Weil also der Prozess ist so weit mittlerweile bei den Menschen, die politische Verantwortung tragen, der ist nicht mehr umkehrbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alle nächstes Jahr im Sommer reumütig in Anführungsstrichen wieder zur Ehe und zurückkehren und mit denen Konzessionsverträge machen. Also ich schätze mal, dass mindestens die Hälfte der Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel versuchen werden, die Netze zurückzukaufen.
Ich will nochmal was zu der Geschichte sagen, auch was die Wahlen anbetrifft. Ich bin ja auch Kraftamtes automatisch, vielleicht noch nicht ganz uninteressant, der Bürgermeister ist automatisch Kraftamtes nach der HGO Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke. Und wir haben diesen Prozess lange begleitet. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, die Netze zurückzukommen. Das wäre ein sehr harter Kampf. Und wenn ich heute hier sitze, und das sage ich jetzt auch in der Funktion als Vorsitzender vom Aufsichtsrat, machen wir das nur deswegen, um eben genau diesen Prozess zu begleiten, um auch den Kommunen Hilfestellung zu leisten. Und aus meiner Sicht sage ich ganz klar, für mich hat das mit der Wahl überhaupt nichts zu tun. Deswegen bin ich auch nicht hier heute. Sondern es geht wirklich darum, im Landkreis Kassel unseren Partnern, unseren Nachbarkommunen auch hier die Hilfe geben zu können und hier Erfahrung zuteil werden zu lassen, die wir hier gemacht haben. Denn das ist ein langer Prozess gewesen. Das kann man im Grunde, Herr Rühl, Sie haben es ja live miterlebt.
Ja,
das war schon ein Leidensprozess. Ja, das war ein harter Kampf die ganzen Jahre und ich denke, davon können viele profitieren. Und Herr Scheer hat es ja auch gesagt, dass es nicht so einfach ist. Der Gegenwind ist enorm. Die großen Konzerne wollen es grundsätzlich nicht. Die sperren sich in jeder Form. Und ich denke, aufgrund dieser Erfahrung können wir da wirklich ein ganz wertvoller Ratgeber einfach sein.
In welcher Form können Sie das so machen als Dienstleistung, die andere Kommunen bezahlen? Also richtig auf dieser Ebene oder informell? Oder?
Also das muss man nochmal sehen. Also ich sage mal, natürlich sind wir mit unserer Betriebsgröße nicht in der Lage, jetzt sage ich mal, wenn 10 Kommunen sich hier im Landkreis entscheiden, quasi die Stadtwerke Wolfhagen, das dann alles zu begleiten oder sowas. Aber wenigstens, sage ich mal, auf Augenhöhe von Kommune zu Kommune eine faire und klare Einschätzung zu geben, um wirklich zu sagen, hör mal, da hat es geklemmt und das sind Schwierigkeiten gewesen, aus den Erfahrungen einfach zu berichten. Wir haben es ja durch. Auf der anderen Seite werden dann natürlich Berater für erforderlich sein und es wird am Anfang auch einen Prozess geben, wo man erstmal sondieren muss, zu welchen Konditionen kaufe ich das Netz, wie sieht es bei mir die Struktur aus. Es sind eine ganze Reihe, das klingt jetzt alles so einfach, es sind auch eine ganze Reihe, und das sagt jetzt der Praktiker, der es 3 Jahre durch hat, eine ganze Reihe Fragen zu klären und deswegen eigentlich auch die Fragestellung, man könnte ja auch fragen, warum ist es jetzt ausgerechnet 4 Wochen vor der Wahl offen gestanden, es ist echt Zufall gewesen, weil wir
Herr Schaar, ich hätte es mir nicht erlaubt, hierher zu kommen, wenn Sie mal verhandeln. Wir sagen es ganz deutlich. Wäre das hier nicht möglich
gewesen? Das ist ein Teil unserer Bürgermeister.
Nee, also, das hätte jetzt auch nicht unsere Absicht. Ne?
Also, der Aufsichtsrat hätte es auch nicht. Wir haben vor 2-3 Monaten im Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen, dass quasi ich die Freigabe habe, mich eigentlich um diese Dinge mit zu kümmern. Denn ich habe gesagt, ich sag mal, Menschenfreundlichkeit oder was können wir sagen, was haben die Stadtwerke Wolfhagen davon? Es ist aber gewollt gewesen, das heißt, der Aufsichtsrat hat dem beigepflichtet, hat dem zugestimmt. Ich habe den Antrag gestellt zu sagen, ich möchte mich um Rekommunalisierung kümmern. Das heißt also genau das nebenamtlich noch ein bisschen machen dürfen. Der Aufsichtsrat hat gesagt, das ist in Ordnung, kümmern Sie sich drum. Und so kam es eigentlich, wir wollten nicht lange warten, weil wir offen gestanden wissen, dass die Kollegen von E.ON unterwegs sind und massiv unterwegs sind und einfach heute schon mal den Nagel eingeschlagen haben. Nicht, dass irgendwo aus irgendwelchen Gründen vielleicht vorzeitig ein Verlängerungsvertrag unterschrieben wird und eigentlich eine Chance, die vielleicht aus Unkenntnis oder was auch immer übersehen worden ist, möglicherweise ein weiterer Konzessionsvertrag unterschrieben ist. Deswegen eigentlich jetzt die Eile, wo ich den Herrn Schmidt auch noch...
Die Eile ist groß, weil es werden zurzeit, vielleicht wird sogar heute schon wieder in Nordhessen irgendwo ein Vertrag unterzeichnet.
Es sind ja schon einige unterzeichnet.
Ich sage es mal nicht aus dem Landkreis Kassel.
Doch, aus dem Landkreis Kassel.
Ja, müssen wir jetzt niemanden anschwärzen, aber zum Beispiel Dietzölztal im Lahn-Dill-Kreis hat unterschrieben und es gibt etliche weitere Kommunen, die vorzeitig, wo E.ON geräuschlos an die Kommunalvertreter herangeht und dass einfach dann im Magistrat entschieden wird, ohne dass das Stadtparlament beteiligt wird, weil es muss nicht beteiligt werden. Also man kann es geräuschlos machen. Wenn man jetzt nicht in die Offensive geht, wie das die Stadtwerke Wolfgang dankenswerterweise machen oder wie Hermann Scheer seit Jahrzehnten das macht und auf die Kommunen zugeht und dafür kämpft, dass die das Netz von den Großen wegnehmen. Wenn das jetzt nicht in die Öffentlichkeit getragen wird, dann ist für viele Kommunen die Chance vertan.
Und was das Problem ist, und nicht nur, das ist ein schwerwiegendes Problem, und daran sehen Sie, dass ich bei dem, was Sie jetzt sagen, dass ich das nicht durch eine enge Brille sehe oder vordergründigen von Parteigesichtspunkten, dazu ist das Thema zu wichtig. Die Methode, so etwas zu machen, ist bei den Stromkonzernen diejenige, dass man sich bestimmte Leute, die aus einem politischen Amt nach Ende des politischen Amtes oder direkt herauskauft, sie bei sich anstellt, damit sie ihre Parteibeziehung, ihre Personenkenntnisse und alles Mögliche gezielt ausnutzen, um solche Dinge geräuschlos zu realisieren. Die rufen dann eben an, wir kennen uns doch, ich war doch mal, was weiß ich, Staatssekretär, ich war mal das und wir kennen uns doch. Jetzt reden wir mal unter Freunden. Wollt ihr nicht hier dieses Netz gleich mal schnell wieder so einen Konzessionsvertrag machen? Das geht nach dieser Methode. Und die Zahl der, ich nenne das regelrecht Einflussagenten, und das macht inzwischen vor keiner, das ist so weit verbreitet, dass es vor keiner Partei halt macht. Und da darf man keine falschen Rücksichten nehmen bei solchen Dingen. Ja, darauf, dass einer zufällig, wenn er dann angestellt ist, zufällig mal der Partei angehört, wenn man selbst angehört. Das darf man nicht tun.
Ja. Das ist Clemens ist im Aufsichtsrat von RWE zum Beispiel.
Ja, nicht, also das vollzieht sich auf vielen Ebenen, und das ist unglaublich wichtig, dass man hier in dieser Frage ein eigenes, unabhängiges, kritisches Urteil über diese Entwicklung wählt und sich nicht so beeinflussen lässt.
Ich kann nochmal fragen, gibt es in Süden ähnliche, ich nenne es mal Initiativen, Bestrebungen, dass sowas passiert?
Vielleicht sehr viele. Sehr viele. Es gibt Bürgerbegehren sogar, wenn die Gemeinden das nicht von selber machen. Ich kenne alleine 3 bis 4 Dutzend gegenwärtig laufende Initiativen. Es gibt mehr und mehr Gemeinderatsbeschlüsse, die noch keine eigenen Stadtwerke sind oder wo man vor Jahren es verkauft hat und auch nicht der Zeitpunkt wiedergekommen ist, wieder neu zu gründen, wo man dann eigene GmbHs gründet, völlig neu anfängt mit eigenen GmbHs, so etwa ein Beschluss der Stadt Münster gerade, oder des Landkreises oben, ich weiß nicht, wie er heißt, jedenfalls, wo Wilhelmshaven dazugehört.
Ich meine jetzt mal auf Hessen bezogen.
Ja, und in Hessen auch. In Hessen hat die Gemeinde Mülheim in einem Bürgerbegehren den Netzrückkauf praktisch erzwungen. Ja. Weil da eben nicht der Bürgermeister und der Stadtwerk direkt oder selbst an der Spitze stehen, hier wird kein Bürgerbegehren nötig sein. Ich kenne aber kein Bürgerbegehren, das für den Verkauf von Netzen je stattgefunden hätte. Das gibt es nicht. Also Mülheim in Hessen ist ein solches Beispiel, und es gibt mehr und mehr Stadtwerke, die ja, ich nehme das größte in Hessen ist ja die HEAG, Darmstadt, und die gehen voll diesen Weg, den Wolfshagen auch geht, voll diesen Weg, die haben im Moment schon, die werden in diesem Jahr bei 55% Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ankommen. Bei 1 Million Stromkunden. Bei 55% schon. Aber sie hätten es auch lieber gerne aus heimischer Erzeugung. Sie müssen aber viel davon mit Wasserkraft importieren. Das haben wir irgendwann mal erschöpft. Man kann nicht alle Energieversorgung aus dem Alpen holen. Ja, also es gibt viele Initiativen dieser Art. Auch in Und ich denke, es wird auch in Hessen zunehmen, wenn Beispiele wie das, was hier in Kassel-Land stattfindet, wirken ermutigend. Sie wirken ermutigend, gerade wenn sie dann erfolgreich
sind. Ich will noch mal fragen, dieses Beispiel aus Darmstadt, nicht? Da sagten Sie 55% aus erneuerbaren Energien.
Im Angebot.
Ja, das schon. Ja. Aber hier ist es ja so, hier geht es ja um die Besitzrechte.
Zwei Dinge. Also im Moment, es geht um das Ziel 100%.
Ja, das, das ist ja, ja.
Und
das
dann
ist
muss man das, wenn man es ja, wenn man es doch, wenn man es noch nicht durch Eigenproduktion.
Ja, nein, das geht aber auch.
Auch, ja, ja, beides, geht um beides. Beides ist ja ein und dasselbe Thema.
Aber das ist ja hier in Darmstadt nicht der Fall.
Nein, wenn man, aber das ist, die haben 10% Beteiligung von jemand anderem noch. Ja. Aber das Problem ist, die 10% stören die aber nicht mehr so groß. Aber es gibt dann auch keinen Grund mehr, 10%. Man ist, die 100%-Lösung ist in allem mal die bessere. Und ich sage, der Spielraum für die Eigenerzeugung, das ist ja das Ziel für die Eigenerzeugung wegen der kommunalen Wertschöpfung und alles, wegen der Einsparung der Übertragungsnetzkosten, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt für die Bürger, für die Preisbildung dann, ist, dass man im Grunde genommen keine gesetzgeberischen Hürden für kommunale Eigeninitiative mehr hat und dass man den Gestaltungsspielraum mit dem eigenen Netz dafür natürlich logischerweise erheblich ausweiten kann. Das sind die beiden Motive. Hm?
Ich habe eine Frage für eine kleine Kommune, zum Beispiel Fulda-Brück, eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern, die wollen, die überlegen, das Netz zurückzukaufen.
Ja.
Die haben aber keine eigene Gemeinde mehr. Was können die tun? Was
eine gründen.
Entweder selbst gründen oder
sie anschließen.
Nur mit Kooperation möglich, Herr Schindler.
Ja. Ja.
Alleine können die das nicht stemmen.
Ja, oder ja, sich anschließen. Das ist kommunale Bündnisse.
Man muss ganz deutlich sagen, wenn wir die Strukturen nicht gehabt hätten, die wir jetzt haben, mit unseren Stadtwerken, dann wäre das wahnsinnig schwer gewesen, so etwas aufzubauen. Ich glaube, das wäre uns auch nicht gelungen. Aber wir hatten Gott sei Dank gute Strukturen, eine gute Mannschaft. Wir waren auch EDV-technisch gut aufgestellt, personell gut aufgestellt. Ohne das Know-how geht es nicht. Und das ist das Problem, dass auch die großen Konzerne, ja, auch zu mir auch immer früher gesagt haben, Mensch, mach dir doch keinen Stress. Wir machen das so alles viel einfacher, brauchst du nur zurückzulehnen, kassierst die Konzessionsabgabe, ne? Und das Leben ist etwas einfacher. Die eigenen Werke zu haben, ist natürlich auch eine Aufgabe, ist ja ganz klar. Aber dadurch geht natürlich auch Know-how verloren. Und das ist Gott sei Dank so, dass wir das in Wolfgang behalten haben, weil wir gesagt haben, wir verkaufen die Werke nicht, wir behalten die Werke. Und das Know-how ist da. Das war die Voraussetzung. Und deswegen ist die Frage für dich berechtigt. Wenn man das nicht hat und die Gemeinde hat nur 7.000 Einwohner, glaube ich, kriegt man das so nicht hin. Da muss man irgendwelche Kooperationsmodelle wählen und entwickeln. Sonst, glaube ich, hat man da kaum eine Chance.
Also Politik hat ja eigentlich bei solchen Fragen, weil ohne Energie nichts geht, was mit Weitblick zu tun. Und mein Weitblick sagt mir, das Einzige, was von der Energiewirtschaft bestandsfähig ist und sogar erheblich entwicklungsfähig ist, ist die kommunale Energiewirtschaft. Im Zuge der historisch anstehenden Umänderung auf erneuerbare Energien wird die bisherige Energiewirtschaft sich auflösen. Auch sie wird sich dezentralisieren müssen und, oder es wird ihnen aus der Hand genommen. Und was wirklich zukunftsfähig ist, das, was vor 10 Jahren abgeschrieben worden ist, wo es hieß, das hat keine Zukunft mehr. Eine völlig falscher Blick. Denn wenn wir die regionalen Energiequellen nutzen müssen, das wird überall auf der Welt geschehen, wenn man in so Zonen zu Ende geht, und dann schlägt logischerweise die Stunde der Rekommunalisierung der Energie, der regionalen und der kommunalen Energieversorgung. Ja, und der dezentralisierten, auch was mittelständische Unternehmen angeht. Das schlägt automatisch. Das ist vorprogrammiert. Und deswegen ist das eine für die Zukunft aller Gemeinden, die das machen, eine elementare Entscheidung.
Also eigentlich muss ich sagen, auf
die große Ballungsfrage, wie Frankfurt verläuft.
Ja, auch durch eigene Stadtwerke, Frankfurt.
Ja. Ich denke auch.
Ja, das ist kein Problem. Nee, aber mir nicht.
Ich glaube, Wärmekopplung war auch ein Problem. Biogas einspeisen.
Ich denke natürlich durch die Verbreitung, wenn ich das gerade noch sagen darf, durch die Verbreitung natürlich kann es natürlich auch sein, dass nicht nur im Landkreis Kassel, sondern dass auch an anderen Stellen Nachahmer geben wird oder zumindest halt eine Sensibilität für das Thema natürlich erzeugt wird. Und daran ist uns natürlich auch gelegen.
Zur Entlastung der Fantasie. Natürlich würden Großstädte dann auf ein Stadt-Umland-Verhältnis angewiesen werden. Natürlich wird auf dem flachen Land und im Umland ist mehr Spielraum als in der Stadt. So, und natürlich wird das zur Folge haben, dass ich diese Kooperation, die ja diskutiert wird, Stadtwerke Kassel und möglicherweise die anderen Idee, dass andere einsteigen, ist wahrscheinlich genau der richtige Weg. Ja? Weil es genau dieses sehr schnell fruchtbar machen wird. Also die Bio, das, was die Bioenergie leisten kann, wird natürlich auch für die Stadt sinnvoll sein. Und ist ein wichtiger Punkt. Und abgesehen davon, wenn Sie die organischen Abfälle in der Stadt alle energetisch verwerten zu Strom, haben Sie schon 20%. Das ist also ein riesiges Potenzial. Das muss eigentlich, es muss, das jedenfalls, das fordere ich ein und werbe dafür, es muss zur kommunalen Pflichtaufgabe werden, die organischen Abfälle auf der Gemeindeebene energetisch zu verwerten. Das machen ja viele schon. Es muss Pflichtaufgabe werden, dass das alle machen. Ja? Und dann,
Thema, wir können.
Hallo.